Karfreitag, so ist mein Eindruck, ist ein Tag, mit dem unsere Gesellschaft immer weniger etwas anfangen kann. Wer so alt ist wie ich oder älter, der wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass früher im Fernsehen immer am Karfreitag der Jesusfilm gezeigt wurde. Das war so von 1963, so ein alter Schinken von Hollywood, mehrfach ausgezeichnet mit Oscars. Der wurde immer gezeigt, 3,5 Stunden. Und ich habe mich dann gewundert, dass immer weniger sowas gezeigt wird. Und schaut euch das Fernsehprogramm durch. Außer Bibel-TV gibt es nichts mehr, das irgendwas über die Kreuzigung bringt und erzählt. Und ich kann es verstehen, weil dieses Ereignis, Karfreitag, Tod von einem Menschen oder Tod von Gott, das ist nichts Angenehmes. Darüber redet man nicht gern. Das will man auch gar nicht sich mit auseinandersetzen. Und das lässt sich auch sehr schlecht vermarkten. Und ich finde auch, es ist verständlich, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Es ist ja so, dass seit einigen Jahren es immer wieder Beschwerden gibt, dass man sagt, warum gibt es am Karfreitag ein Tanzverbot? Warum denn? Und man kriegt so den Eindruck, oder die Gesellschaft hat den Eindruck von diesem Tag, das ist so einer, der will uns sogar noch den letzten Spaß vermiesen. Haben wir frei und dann können wir nicht mal richtig feiern. Und genauso habe ich aber auch gedacht, bevor ich Christ wurde. Doch auch als ich mich schon für Jesus entschieden hatte, war für mich der Karfreitag immer etwas Bedrückendes und etwas Traurigmachendes. Ich wusste ganz klar, dass Jesus die schlimmste Folter und Tötungsmethode der damaligen Zeit ertragen musste. Ich wusste, dass Jesus völlig zu Unrecht gekreuzigt wurde, dass das Ganze ein Justizskandal erster Kajüte ist. Und ich wusste, dass eigentlich ich dort am Kreuz hängen musste und nicht Jesus. Er ist für meine Sünden ans Kreuz gegangen. Und es war mir bewusst, aber es war auch bedrückend. Und für mich war es immer so, dass ich froh war, auch als Christ, dass endlich wieder Ostersonntag ist, weil dann kann man sich ja freuen. Christus ist ja auferstanden, es gibt dann Freude. Doch im Laufe der Jahre habe ich so begriffen, dass Karfreitag nicht ausschließlich bedrückend sein muss. Karfreitag ist nicht nur der Tag, an dem Jesus gelitten hat, furchtbare Qualen und einen furchtbaren Tod gestorben ist. Das ist nur ein Aspekt dieses Ganzen, sondern wenn man nur darauf seinen Fokus setzt, dann sieht man eigentlich das Wunderbare, was durch das Leiden bewirkt wurde. Ohne das Leiden hätte es nicht das Wunderbare, was an Karfreitag passiert ist, geschehen können. Und ich bleibe nur beim Karfreitag stehen. Ich bin nicht bei Ostersonntag, sondern rein am Freitag. Und deswegen möchte ich am Todestag Jesus nochmal einen Blick auf den Moment setzen, als Jesus am Kreuz starb. Und ich glaube, wenn wir das so tiefer verstehen, gibt es so eine geistliche Dimension, die wir noch tiefer verstehen können, die uns Freude schenkt über diesen Tag. Die Evangelisten berichten uns ja, dass nachdem Jesus gestorben ist, plötzlich die Sonne verdunkelt hatte, dass es so eine tiefe Finsternis über das Land sich gelegt hat. Und es ist so dieser Moment, so scheint es, wo die Hölle die Macht über Jesus gewinnt. Jesus selbst, Gottes Sohn, ist durch den Satan besiegt worden. Und jetzt hat die Finsternis die Macht ergriffen. Gott ist ja nicht mehr Existenz, er ist besiegt. Und das setzt sich über die ganze Welt. Und ergänzt wird das Ganze durch diesen schaurigen Bericht aus dem Matthäusevangelium. Matthäus berichtet ja, dass da die Toten, als Jesus gestorben ist, aus den Gräbern herauskamen und den Menschen in Jerusalem begegnet ist. Das ist schaurig. Aber zur gleichen Zeit ist in dem Moment, als Jesus starb, der Vorhang gerissen. Und Matthias hat das so ansatzweise schon erklärt, was war dieser Vorhang, aber ich möchte es noch mal ein bisschen ausführen. Was war denn das für ein Vorhang, der von unten nach oben gerissen ist? Das war der Vorhang, was? Was habe ich von unten nach oben? Ja, vielleicht auch von unten nach oben, weiß ich nicht. Von oben nach unten, sagt die Bibel. Nein, Quatsch. Von oben nach unten gerissen ist. Was ist das für ein Vorhang? Und das war der Vorhang, der vormals war in der Stiftshütte und später war das ja der Tempel, der hat dort gehangen. Und dieser Vorhang hat zwei der wichtigsten Räume im ganzen Tempel getrennt voneinander. Und das ist einmal der Vorraum, das ist das Heiligste und das Allerheiligste, das ist der zweite Raum. In dem Vorraum, in dem Heiligsten, durften die Priester, mehrere Priester, immer wieder in den Raum reingehen. Aber das Allerheiligste, das war ein ganz besonderer Raum. Das war der Raum, wo Gott selbst mit seinem heiligen Wesen anwesend war. Fantastisch, Gott war dort mit seiner Gegenwart. Und dieser Vorhang, der Zentimeter dick war, hat das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt. Und das Besondere an diesem Allerheiligsten, ich habe gesagt, in das Heiligste, in dem Vorraum durften die Priester öfters reingehen, aber ins Allerheiligste durfte nur eine einzige Person einmal im Jahr ganz eintreten. Und das war ein hoher Priester, der bestimmt wurde, der war hoher Priester für ein Jahr und der konnte eintreten. Und es geht bei diesem Raum darum, dass die Menschen nicht reingehen, deswegen gab es den Vorhang. Und es sollte auf der einen Seite die Heiligkeit Gottes bewusst werden. An vielen Stellen der Bibel hören wir immer wieder, wie Gott heilig ist. Und ich finde, an einer Stelle kommt es besonders deutlich heraus. Das ist die Stelle, wo Mose Gott mal bittet, Gott, lass mich dich mal sehen. Mit meinen Augen will ich dich sehen. Und die Bibel sagt, kein Mensch kann leben, der Gott sieht. Und Gott gewährt ihm das, aber dann merkt Mose, ich ertrage diesen Anblick, er hat ihn noch gar nicht gesehen und dann hat er sich in eine Felsspalte verkrochen, hat sein Gesicht verhüllt und dann ist Gott dran vorbeigezogen. Er hätte es nicht überlebt, so heilig ist Gott. Und das macht deutlich, dass Gott so ein heiliger Gott ist und dass kein Mensch in seine Nähe treten kann. Und deswegen hat Gott diesen Vorhang reingemacht. Er hat abgetrennt uns Menschen von ihm. Und das ist kein dünnes Stöffchen, das wir uns vorstellen, sondern wirklich Zentimeter dick. Und das hat einen Grund, warum der so dick ist. Und warum es ihn überhaupt gibt. Die Aufgabe bestand nicht, Gott vor den unreinen Menschen vor Gott zu schützen, dass er sich irgendwie verunreinigt. Das war nicht die Absicht. Sondern der Vorhang war ein Schutz für die Menschen, dass sie sich ja nicht in die Nähe Gottes wagten und dann verletzt wurden oder getötet wurden. Vergleichbar mit so einer dicken Betonhülle, die man um ein Atomkraftwerk macht, damit die gefährlichen, lebensbedrohlichen Strahlen die Menschen nicht erreichen. Und wie gesagt, einmal im Jahr durfte dieser Priester, der hohe Priester, hineintreten und er durfte dann das Sündopfer bringen. Und er machte das, er war praktisch so ein Mittler, ein Verbindungsmann zwischen dem heiligen Gott und Gott, obwohl das gar nicht geht. Und Gott hatte die Erlaubnis gegeben, einmal im Jahr darf der Hohepriester rein. Aber vorher musste er auch seine Sünden bekennen. Er musste sich rituell waschen. Erst dann durfte er rein. Und selbst das war immer eine Gefahr für einen hohen Priester. Ich habe gehört, dass teilweise die hohen Priester, wenn sie in dieses Allerheiligste hineingegangen ist, vorher um ihr Knöchel ein dickes Seil bekommen haben. Weil wenn da irgendeine versteckte Sünde bei dem gewesen wäre, dann hätte es passieren können, dass Gott ihn auf der Stelle tötet. Und damit, daher konnte ja keiner mehr reingehen, dann konnte man ihn wenigstens noch an den Seil wieder reinziehen. Und stellt euch vor, wir wären damals Wir hätten gelebt, als der Tempel noch gestanden hat. Wir wären hingegangen, hätten gesagt, Mann, heute möchte ich mal wissen, wie es im Allerheiligsten aussieht. Also ich habe so viel von dem gehört, ich würde mal gucken, wie es da aussieht. Wären wir hingegangen und was wäre passiert, wenn wir den Vorhang zur Seite geschoben hätten? Wir wären auf der Stelle getötet worden. Gott wollte dem Volk damals uns heute mit dem Vorhang deutlich machen, das ist eine sichtbare Grenze zwischen dem heiligen Gott und euch sündigen Menschen. Und es macht deutlich, wir von uns aus haben keine Chance, zu Gott zu gelangen. Wir können nicht ins Allerheiligste, ohne dass wir sterben. Aber es bleibt trotzdem, trotz dieser Mauer, dass Gott uns liebt. Und er wünscht sich, er sehnt sich diese liebevolle Beziehung mit uns Menschen. Und dann ging aber die Aktion von Gott aus. Es ging nicht von uns, wir können überhaupt nichts machen dazu. Die Aktion ging von Gott aus. Und deswegen hat er gesagt, ich will bei den Menschen wohnen. Und deswegen hat er eine Stiftshütte gebaut und später den Tempel und das Allerheiligste eingerichtet. Das war schon wahnsinnig, dass Gott in dieser Form anwesend war. Und dann hat er gesagt, ich will es noch mehr. Ich will einen Verbindungsmann schaffen, der wenigstens für euch zu mir kommen kann. Und das war der Hohepriester. Und das ist ein Liebesbeweis Gottes. Doch noch gewaltiger wird das Ganze, wenn wir uns bewusst machen, was dann passiert ist. Dass Gott selbst Mensch wurde und dann für uns ans Kreuz gegangen ist. Und für unsere Sünden, für die Trennung, die zwischen Gott und uns gestanden hat, weg, das alles weggenommen haben. Wir brauchen keinen Vorhang mehr, weil der Zorn Gottes uns nicht mehr trifft. Er hat Christus am Kreuz getroffen. Und es zeigt uns, als dieser Vorhang reißt, dass es wir eine ganz neue Dimension der Beziehung mit Gott haben können. Wie ich sagte, dieser Vorhang war ein Zentimeter dicker Teppich gewesen. Und der hat an der Decke war der oben angebracht mit Ringen. Also das heißt, der konnte hin und her wackeln. Das ist nichts Festes gewesen. Und erklärt mir mal, wie sowas reißen kann. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass ein Vorhang dann reißt. Wenn der fest wäre, wäre das noch zu verstehen. Nein, der kann nicht reißen, aber der reißt. Und das ist so ein Nebensatz in der Bibel fast. Aber für Juden, der Hohepriester, muss das erschreckend gewesen sein. Auf einmal war der Blick ins Allerheiligste möglich. Ich weiß nicht, wie die nachher dann diesen Teppich wieder genäht haben. Ich weiß es nicht. Aber Gott zeigt damit das Unmögliche. Mach ich möglich für euch. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der sagt dazu, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Der zerrissene Vorhang zeigt uns, dass nun der Weg ins Allerheiligste, zu Gott, unserem Vater, frei ist. Wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir durch Jesu Blut so rein und abgewaschen von unseren Sünden. Wir sind heilig gemacht. Wir sind heiliger als jeder hohe Priester es zur damaligen Zeit werden konnte. Wir sind heiliger. Paulus sagt dazu den bekannten Satz, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und es ist klar, diesen Zusammenhang, in dem dieser Abschnitt steht, dieser Vers in diesem Abschnitt steht, bezieht sich einmal auf diesen Dienst, den Paulus macht, wo er davon spricht, ich bin als Diener Gottes, als Apostel unterwegs, ich habe es null verdient. Es ist reine Gnade, dass das ist. Aber Paulus bleibt nicht nur bei dem stehen, dass seine Berufung als Apostel so besonders ist, reine Gnade ist, sondern dass sein ganzes Leben, alles, was er kann, was er tut, was er hat, seine ganze Existenz, sein Leben, seine Erlösung allein ein reines Gnadengeschenk ist. Und wenn wir mit Jesus leben, dann dürfen wir genau wie Paulus sagen, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist Gottes Gnade, dass du und ich keinen hohen Priester mehr brauchen. Wir brauchen keinen Mittler, keinen Fürsprecher mehr, der uns vor Gott vertritt. Jesus ist unser Mittler. Und durch ihn laufen wir direkt in die liebenden Arme Gottes hinein. Es ist Gottes Gnade, dass wir nicht nur theoretisch von dem liebenden Gott wissen. Wir wissen, wie Gott ist. Haben wir verstanden? Nein. Es geht darum, dass wir seine Gnade praktisch erleben können jetzt. Es ist Gottes Gnade, dass jeder von uns eine Beziehung mit Gott erleben kann. Egal, ob er sein ganzes Leben bisher gesagt hat, dieser Gott ist mir egal. Egal, ob er ihn hasst. Und egal, ob wir irgendwann mal unsere Beziehung zu Jesus so langsam verloren haben und irgendwo spielt er eine Nebenrolle. Egal, in welchem Punkt wir stehen zu Jesus, wenn wir zu Jesus kommen und ihn wieder annehmen, dann lässt er uns wieder, dann schiebt er wieder den Vorhang zur Seite und wir dürfen in die Augen des liebenden Vaters gucken. Wir werden zu seinem Kind gemacht. Es ist Gottes Gnade, dass wir mit jeder Sünde zu Jesus kommen können und erfahren dürfen, dass er uns wieder freispricht. Denken wir nur an den zweiten Mann, der am Kreuz hängt. Das war ein jüdischer Terrorist gewesen. Er hat die Römer bekämpft. Und ich nehme mal an, der hat mehrere Menschen getötet. Und er hängt am Kreuz und er erkennt, wer Jesus ist, dass der unschuldig stirbt. Und Jesus vergibt ihn und sagt, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Wenn wir die schlimmste Sünde begangen haben, die wir uns nur vorstellen, dann vergibt uns Jesus unsere Schuld, wenn wir damit ehrlich zu ihm kommen. Und wenn wir schon 1000-mal ein und dieselbe Sünde begangen haben und Christus hat sie uns vergeben und wir kommen am nächsten Tag wieder und haben wieder dieselbe Sünde begangen, dann vergibt uns Jesus zum 1001. Mal diese Sünde, so als hätten wir noch nie diese Sünde begangen, als wäre es die erste Sünde in unserem Leben, die wir überhaupt begangen haben. Seine Gnade kennt keine Grenze. Und es geht nun nicht nur um den Aspekt zwischen uns und Gott, dass er uns vergibt, es geht auch um den Aspekt, dass wir geschenkt bekommen, dass wir anderen Menschen vergeben können. Es ist Gnade, dass wir anderen Menschen die Schuld, die bittere Schuld und das Unrecht, das sie uns begangen haben, vergeben dürfen. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade, wenn wir unsere Bitterkeit, unseren Zorn, unser Hass, die uns letztendlich leben und selbst schaden, wenn wir das vergeben können. In der Kraft von Jesus Christus. Vergebung heißt auch lösen. Wir lösen uns von der Schuld des anderen. Und das können wir nur durch Jesus Christus. Egal, was da gelaufen ist. Christus gibt uns die Kraft, dass wir vergeben können. Er macht das in uns. Und das bedeutet Freiheit. Es ist Gottes Gnade, dass wir unsere innere Leere, diese Enge, diese Verkrampftheit, die Unfreiheit, die Sehnsüchte, die Süchte, die Enttäuschung, unsere Vergangenheit und die Wünsche, die sich vielleicht nicht erfüllen, zu Gott bringen dürfen. Und er nimmt das an und er schenkt uns einen tiefen Frieden. Und es ist Gottes Gnade, dass wir ihm unser Weniges, unser Zerbrochenes, unsere Unvollkommenheit, unter der wir vielleicht manchmal auch leiden, dass wir ihm das alles bringen dürfen. Und er nimmt das an, er segnet es und füllt unseren Mangel aus. Er heilt und er macht uns vollkommen, obwohl wir unvollkommen sind. Seine Gnade reicht vollkommen aus. Und das Faszinierende daran ist, dass er uns unperfekte Menschen gebraucht und wir zum Segen für andere werden dürfen. Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief. Da sagt er, jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Der zerrissene Vorhang, der zeigt uns, dass wir nicht mehr vor dem Vorhang leben, sondern dass wir hinter dem Vorhang, wir sind schon eingetreten, wir leben aus der Gnade und wir dürfen Gottes Gnade voll in Anspruch nehmen. Und ich möchte einen weiteren Aspekt vom Leiden Jesu nochmal aufgreifen. Weil es oft so ist, es wird so oft so rein das Körperliche und das Leiden, das Jesus sehr gelitten hat. Ja, das hat er. Aber es gibt auch einen Sinn, warum er so gelitten hat. Und das ist so dieser nächste Aspekt, den ich noch kurz beleuchten möchte. Und es geht um diese Dimension, dass er getrennt ist von Gott. Und das ist brutal, aber es bedeutet für uns auch Freiheit. Jesus schreit ja, als er am Kreuz unter dem im Todeskampf ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt, dass die Person, die er am meisten liebt und die ihn am tiefsten geliebt hat, Gott, plötzlich die Beziehung zu ihm radikal abbricht. Gott zieht sich von ihm auf einen Moment total von ihm weg ab. Und mit dieser Liebe, die er vorher gespürt hat, die Nähe, die Geborgenheit bei Gott noch im Garten Gethsemane, die auf einmal, diese Liebe, die er vorher erlebt hat, die schlägt um in krassen Wut und Zorn. Von einer auf die andere Sekunde schlagen ihn auf einmal eine eisige Kälte entgegen und es ist wie eine unüberbrückbare Distanz. Jesus war sündig und er hatte die ganze Sünde der Welt, unsere Sünde auf sich geladen und in dem Moment trifft die ganze Wut, der Zorn Gottes, Jesus, alles entlädt sich da. Überlegt mal nur eure Sünden, überlegt die Sünden, die in dieser Welt passiert sind. Alle Brutalitäten, diese Wut, die Gott empfindet, der Zorn, trifft in einem Moment Jesus. Und Gott sieht diesen Jesus und es widert ihn an. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, er zieht sich zurück. Vielleicht können wir einigermaßen nachvollziehen, wie es Jesus in diesem Moment ergangen ist. Wenn wir zum Beispiel Menschen haben, die wir sehr lieben, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere besten Freunde, unsere Partner, mit denen die wir lieben und mit denen wir intensive Erfahrungen gemacht haben, schöne Zeit mitverbracht haben, innige Beziehungen und plötzlich zeigen die uns die kalte Schulter. Oder die unter uns unter Depressionen leiden, kennen wahrscheinlich die Momente, in denen sie einen depressiven Schub haben und dann plötzlich alles um sie herum schwarz wird. Alles sinnlos erscheint. Dieses Gefühl, da ist niemand mehr, der mir helfen kann. Da ist keiner mehr. Und es gibt viele andere Dinge mehr. Vielleicht kennt ihr das auch, wo ihr sowas erlebt. Aber diese Trennung, die Jesus am Kreuz erlebt, das übersteigt alles, was wir auf dieser Welt je erleben können. Um ein Tausendfaches. Denn jeder Mensch, selbst wenn er Gott abgrundtief hasst und sagt, er ist mir egal, jeder Mensch erlebt Gott noch. Und das ist die Schwierigkeit, die diese Gesellschaft haben. Sie sagen, ich brauche Gott gar nicht. Gott ist ja irgendwie da. Aber Gott ist in dem Moment, ist Gott da. Selbst bei dem, der ihn flucht, ist Gott noch da. Aber in dem Moment, wo Jesus im Todeskampf war, war Gott nicht mehr da. Es gab Gott nicht mehr. Gott war nicht mehr zu erreichen. Wisst ihr, und das ist die Hölle. Das ist die Hölle, ein Zustand, wo man Gott nicht mehr erleben kann, wo man ihn nicht mehr erreichen kann, wo man alles tun kann, man erreicht Gott nicht mehr. Ein Ort, wo keine Beziehung zu Gott überhaupt noch mal möglich ist. Das hat Jesus erlebt. Und wenn Jesus kurz bevor er stirbt, schreibt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann zeigt das, wie sehr er gelitten hat und wie grausam eigentlich die Hölle ist. Doch nur bei diesem Höllenspektakel jetzt stehen zu bleiben, das ist zu wenig. Denn schließlich ist in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, auch der Vorhang gerissen. Jesus hat durch seinen Tod diese Gottesferne, die wir eigentlich erleben müssten, die wir verdient hätten, hat er auf sich genommen und mit ans Kreuz genommen. Er hat den Tod und die Hölle mit ans Kreuz genommen. Und wir erleben jetzt den freien Zugang zu Gott, eine Nähe. Und wir dürfen diese Nähe jetzt genießen und wir dürfen sie auch in der Ewigkeit in einer ganz besonderen Art und Weise erleben. Und deswegen darf uns Karfreitag einerseits ein Tag der Trauer sein. Wir dürfen uns bewusst machen, dass Jesus völlig unverdient für uns ans Kreuz gegangen ist, dass wir es verdient haben. Eigentlich hätten wir es verdient und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Das darf uns mal traurig machen. Wir dürfen sagen, ja, furchtbar, so bin ich. Das haben wir nicht verdient. Aber gleichzeitig darf für uns der Tod auch ein Tag der Freude sein. Denn durch Jesu Tod sind wir befreit von unserer Sünde. Wir haben freien Zugang zu Gott. Jetzt haben wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das hat er erlitten, damit wir in der Beziehung mit Gott leben dürfen. Jetzt und dann auch in Ewigkeit. Amen.